Weißt du, normalerweise, wenn wir über die Welt um uns herum nachdenken, verlassen wir uns ja auf so eine Art grundlegende physikalische Verlässlichkeit.
So wie Isaac Newtons drittes Gesetz, richtig?
Genau das. Jede Aktion erzeugt eine gleich große entgegengesetzte Reaktion. Also, du drückst gegen eine Wand und die Wand drückt mit exakt derselben Kraft zurück. Das ist sauber, das ist berechenbar.
Ja, das gibt uns dieses wohlige Gefühl von Sicherheit. Wir wissen einfach, wie das Universum auf unsere Handlungen antwortet.
Absolut. Und wir haben, glaube ich, dieses tiefe Bedürfnis nach genau dieser Berechenbarkeit auch in unserem Alltag.
Oh, definitiv. Wenn wir einen Schalter drücken, soll das Licht angehen. Wenn wir auf die Bremse treten, soll das Auto halten. Das ist fest in uns verankert.
Und das Verrückte ist ja, wir übertragen dieses physikalische Gesetz fast schon automatisch auf unser menschliches Miteinander. Wir gehen irgendwie davon aus, dass soziale Energie genauso funktioniert wie kinetische Energie.
Was, naja, ein massiver Irrtum ist. Und genau da betreten wir das absolute Minenfeld der menschlichen Psychologie.
Oh ja. Plötzlich funktioniert diese schöne, saubere Gleichung nämlich überhaupt nicht mehr. Du drückst gegen die sprichwörtliche emotionale Wand und die Wand, ja, die geht vielleicht einfach weg.
Richtig. Oder sie fängt an zu weinen. Oder sie ignoriert dich völlig und fängt an, über sich selbst zu reden.
Krass, oder? Das ist diese völlige emotionale Unberechenbarkeit. Und genau dafür schauen wir uns in unserer heutigen tiefgehenden Analyse einen einzigen winzigen Text an.
Ein sehr kurzes, aber unfassbar gewaltiges Stück Text.
Ja, unsere Mission heute für dich, der uns gerade zuhört, ist es, ein scheinbar unlösbares menschliches Dilemma mit einem Zweizeiler zu knacken. Wir wollen beweisen, dass die kürzesten Texte auf die absolut meiste Tiefe besitzen.
Ich bin sehr gespannt, wie wir das heute aufdröseln.
Es geht um einen Aphorismus von Horst Winkler, den wir in der sogenannten Versschmiede gefunden haben. Es ist wirklich nur ein einziger Satz und der lautet: Hör gut zu, versuche immer auf Menschen einzugehen, aber erwarte nicht, dass sie das Gleiche tun.
Auf den ersten Blick wirkt das fast schon unscheinbar, oder? Also wie etwas, das auf einer schönen Grußkarte stehen könnte.
Ja, so ein typischer Kalenderspruch. Aber okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn man sich das genauer anschaut, steckt da enormer Sprengstoff drin.
Absolut. Wenn man die Mechanik hinter diesen Wörtern seziert, offenbart sich da ein radikales Konzept für emotionale Resilienz. Winkler formuliert hier eigentlich eine komplette Gebrauchsanweisung für den menschlichen Geist.
Das hat mich beim ersten Lesen auch völlig unvorbereitet getroffen, muss ich sagen. Dieser Satz zwingt uns, unsere grundlegendsten sozialen Reflexe zu hinterfragen. Lass uns den Mechanismus dahinter wirklich mal Schritt für Schritt aufbauen.
Gerne. Womit fangen wir an?
Der erste Halbsatz lautet schlicht: Versuche immer auf Menschen einzugehen. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir sofort auf, dass auf jemanden eingehen etwas völlig anderes ist, als einfach nur passiv anwesend zu sein.
Das ist ein exzellenter Punkt. Sprachlich und psychologisch gesehen ist das ein enormer Unterschied. Eingehen auf beschreibt eine hochgradig aktive, fast schon anstrengende kognitive Leistung.
Es ist also kein automatischer Prozess, der einfach so passiert.
Nein, überhaupt nicht. Wenn du im Café sitzt, hörst du das Klappern der Tassen oder die Gespräche am Nachbartisch, das ist passives Wahrnehmen. Deine Ohren funktionieren halt einfach.
Ja, das Gehirn filtert das und nebenbei mit.
Genau. Aber auf jemanden einzugehen bedeutet, den eigenen inneren Monolog bewusst stumm zu schalten. Du musst deine eigene Perspektive für einen Moment komplett verlassen, um in die gedankliche Welt deines Gegenübers zu reisen.
Das ist ein fantastisches Bild. Mir drängt sich da sofort die Analogie eines alten Radioempfängers auf, weißt
Ein Radioempfänger. Erzähl mal.
Naja, wir laufen im Grunde alle den ganzen Tag als Sender herum. Wir strahlen unsere eigenen Gedanken, unsere Sorgen und Meinungen aus. Auf jemanden einzugehen bedeutet in dieser Analogie, dass ich meinen eigenen Sender hart herunterregle.
Du nimmst dich selbst aus dem Programm.
Genau. Ich muss ganz fein an dem kleinen Rädchen drehen, um exakt die Frequenz des anderen zu finden. Und das ist gar nicht so einfach, wenn mein Gegenüber vielleicht gerade auf einer ganz chaotischen Frequenz sendet, voller Stress, Wut oder Trauer.
Das stimmt. Man muss die ganzen Störgeräusche ignorieren und versuchen, das eigentliche Signal zu empfangen. Und diese Kalibrierung auf den anderen kostet messbar Energie.
Es ist wirklich anstrengend.
Absolut. Unser Gehirn muss Empathie aktiv konstruieren. Wir lesen Gesichtsausdrücke, wir interpretieren den Tonfall, wir suchen in unserem eigenen Erfahrungsschatz nach ähnlichen Emotionen, um Resonanz zu erzeugen.
Das ist quasi kognitive Schwerstartarbeit.
Ganz genau. Und Winkler fordert uns in diesem ersten Teil des Aphorismus auf, genau diese Arbeit freiwillig auf uns zu nehmen. Er fordert uns auf, den Raum für den anderen zu öffnen, anstatt ihn immer mit uns selbst zu füllen.
Aber hier regt sich in mir sofort massiver Widerstand. Und ich wette, das geht dir da draußen, wenn du uns gerade zuhörst, ganz ähnlich.
Oh, der Widerstand ist völlig normal. Warum? Genau.
Naja, Winkler schreibt wörtlich, versuche immer auf Menschen einzugehen. Immer. Sollen wir wirklich ständig unsere Antennen ausgefahren haben?
Das klingt nach sehr viel Druck, ja.
Ja. Sollen wir in der U-Bahn, im Großraumbüro, beim Abendessen mit der Familie pausenlos unseren eigenen Sender leiser drehen und uns auf die Frequenzen aller anderen einstellen?
Das wäre auf Dauer kaum auszuhalten.
Eben. Das klingt für mich nach dem perfekten Rezept für ein massives, empathisches Burnout. Das ist doch in der echten Realität überhaupt nicht leistbar, oder?
Dieser Widerstand ist absolut berechtigt, aber nur, wenn wir das Wort immer völlig isoliert betrachten. Das Faszinierende an Winklers Konstruktion ist jedoch eine andere Sache.
Und zwar?
Es ist die Art und Weise, wie er dieses potenziell Erdrückende immer direkt im allerersten Wort entschärft. Er befiehlt ja nicht, gehe immer auf Menschen ein.
Ah, er beginnt mit Versuche.
Richtig. Und dieses eine Wort verändert die komplette psychologische Architektur des Satzes. Es nimmt den Zwang heraus.
Okay, er schiebt einen Versuche davor. Aber lindert das wirklich den Druck? Für mich klingt es irgendwie immer noch nach einer permanenten Verpflichtung.
Stell dir dieses Versuche nicht als eine starre Verpflichtung vor. Denk mal eher an einen psychologischen Sicherungsschalter in einem Stromnetz.
Okay, einen Sicherungsschalter. Wie meinst du das?
Wenn du dich darauf einlässt, immer auf Menschen einzugehen, fließt unheimlich viel emotionale Energie durch dein System. Wenn nun alles zu viel wird, sagen wir, du bist gestresst, du hast extrem schlecht geschlafen, dein Akku ist einfach leer.
Ja, solche Tage kennen wir alle.
Eben. An so einem Tag würde das System bei dem harten Befehl, du musst immer empathisch sein, unweigerlich durchbrennen. Du würdest zusammenklappen.
Mhm, logisch.
Das Wort Versuche ist der Sicherungsschalter, der in dem Moment herausspringt. Er schützt dich. Er sagt dem Gehirn sozusagen, die Absicht war da, der Stromkreis war bereit, aber heute reichte die Kapazität einfach nicht.
Wahnsinn. Das heißt, ich habe dann nicht moralisch versagt, sondern das System hat sich einfach nur selbst vor Überlastung geschützt.
Genau das. Es ist ein ethischer Nordstern, kein Gesetz auf Leben und Tod.
Ah, das ändert den Blickwinkel enorm. Es geht also gar nicht um die absolute Perfektion der Tat, sondern um die Grundeinstellung, mit der ich morgens das Haus verlasse.
Richtig, um die grundsätzliche Bereitschaft.
Ich stelle meinen inneren Empfänger morgens quasi auf Standby für Empathie. Und wenn der Tag dann drunter und drüber geht und ich abends beim Bäcker eben nicht mehr tiefgründig auf die Sorgen der Verkäuferin eingehen kann, weil ich einfach nur mein Brot will und meine Ruhe brauche, dann darf ich mir das verzeihen.
Genau. Du hast es morgens versucht, aber abends ist der Sicherungsschalter gesprungen. Das System der Empathie bleibt intakt, gerade weil es das eigene Scheitern einkalkuliert.
Das ist eine sehr befreiende Sichtweise.
Ja, weil die reine Intention, auf andere zuzugehen, bereits deinen Charakter formt. Sie verändert die Art, wie du wahrgenommen wirst, auch wenn die Umsetzung an manchen Tagen schlichtweg unmöglich ist.
Okay, das verstehe ich. Aber dieses ständige Aufempfangensein, selbst wenn der Sicherungsschalter uns vor dem totalen Burnout schützt, kreiert meiner Meinung nach sofort ein völlig neues Problem.
Welches Problem meinst du?
Naja, wenn wir schon die ganze Zeit all diese Energie investieren, um uns auf andere einzustellen, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen und tief zuhören, dann meldet sich doch irgendwann unweigerlich unser Ego und verlangt die Rechnung.
Ah, das Ego, ja.
Wir wollen doch, dass unser eigener Sender auch mal gehört wird. Und genau an diesem extrem schmerzhaften Punkt setzt Winkler mit seinem Nachsatz an. Und hier wird es wirklich interessant.
Er konfrontiert uns hier nämlich mit der sehr unbequemen Realität unserer eigenen Erwartungen.
Und wie unbequem das ist. Winkler schreibt nach dem Komma, aber erwarte nicht, dass sie das Gleiche tun. Boom. Einfach so.
Ein harter Bruch, ja.
Mit einem Halbsatz reißt er alles ein, worauf unser soziales Zusammenleben scheinbar aufbaut. Menschliche Interaktionen funktionieren für mich und ich glaube für fast alle von uns, die gerade zuhören, wie so ein ungeschriebener, unsichtbarer Vertrag.
Ein Vertrag, der auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht, der Reziprozität.
Exakt. Ich teile mein Pausenbrot mit dir, du teilst deins mit mir, ich höre mir heute eine Stunde lang an, wie du dich über deinen Chef aufregst und als Gegenleistung erwarte ich, dass du mich nächste Woche tröstest, wenn ich einen schlechten Tag habe.
Das ist der klassische Deal.
Und Winkler scheint diesen Vertrag mit seinem Satz einfach in der Luft zu zerreißen.
Wenn wir das im größeren Zusammenhang betrachten, wird klar, warum er das tun muss. Dieser ungeschriebene Vertrag ist tatsächlich extrem tief in unserer evolutionären Geschichte verankert.
Evolutionär, also geht das richtig weit zurück.
Ja, Kooperation war für unsere Vorfahren überlebenswichtig. Das Gehirn hat über Jahrtausende gelernt, wenn ich Energie oder Ressourcen investiere, muss eine Rendite zurückkommen. Sonst verschwende ich Ressourcen und gefährde mein eigenes Überleben.
Oh, das macht Sinn.
Deshalb fühlt sich ein Bruch dieses Vertrages heute auch nicht nur wie ein kleiner logischer Fehler an, sondern wie eine echte Bedrohung. Es löst handfesten physischen Stress aus, wenn wir etwas geben und nicht zurückbekommen.
Genau das ist mein Punkt. Aber wenn das so dermaßen tief in uns verwurzelt ist, macht uns Winklers Ratschlag dann nicht zu totalen emotionalen Fußabtretern.
Wie kommst du darauf?
Naja, wenn ich immer gebe, immer versuche, auf andere einzugehen, aber laut ihm niemals erwarten darf, dass irgendetwas zurückkommt, bin ich dann nicht einfach nur der Dumme, der ausgenutzt wird?
Ich verstehe die Sorge.
Das klingt für mich in der Praxis extrem frustrierend. Ich kann mir doch nicht einfach einreden, dass mir die Reaktion meines Umfelds völlig egal ist.
Das ist der völlig intuitive Reflex auf diesen Satz. Wir fürchten, durch diese Erwartungslosigkeit unsere Würde zu verlieren. Wir wollen keine Fußabtreter sein.
Genau. Das will niemand.
Aber lass uns den Mechanismus der Enttäuschung mal etwas genauer untersuchen. Woher genau kommt denn der Schmerz, wenn du dich ausgenutzt fühlst?
Naja, weil der andere nicht das gemacht hat, was ich erwartet habe.
Richtig. Der Schmerz entsteht fast nie direkt durch die eigentliche Handlung des anderen. Wenn dein Freund dir zum Beispiel nicht beim Umzug hilft, tut das ja nicht physisch weh.
Stimmt, mein Körper ist unverletzt.
Was wirklich weh tut, ist die brutale Kollision zwischen der Realität und der Geschichte, die du dir vorher in deinem Kopf zusammengebaut hast. Der Schmerz ist exakt die Lücke zwischen deiner Erwartung und dem, was tatsächlich passiert ist.
Wow. Das heißt also, ich bin eigentlich wütend auf mich selbst, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe, von dem der andere gar nichts wusste.
Exakt, das ist es.
Wenn ich also erwarte, dass mein bester Freund mir hilft, weil ich ihm letztes Jahr 3 Wochen lang beim Renovieren geholfen habe, dann war meine Hilfe damals gar nicht bedingungslos.
Nein, war sie nicht. Du hast ihm in Gedanken heimlich eine Rechnung ausgestellt.
Krass. Ich habe ihm quasi eine Rechnung geschickt, ohne Briefmarke.
Wir alle führen tief in uns drinnen heimlich Buch, weißt du? Wir haben da so einen inneren Buchhalter, der ganz penibel Strichlisten führt.
Oh ja, das kenne ich. Ich habe heute 3-mal nachgegeben, also musst du beim nächsten Streit nachgeben.
Ganz genau. Oder ich habe mich gestern nach deinem kranken Hund erkundigt, also musst du dich morgen gefälligst nach meinem wichtigen Projekt erkundigen.
Wahnsinn. Jede empathische Handlung wird so zu einer Transaktion, zu einem kalten Tauschgeschäft.
Und das große Problem mit Tauschgeschäften ist, wenn der Handelspartner nicht zahlt, fühlen wir uns betrogen und werden verbittert. Winkler sagt nun aber nicht, lass dich ausnutzen. Er zwingt uns stattdessen, diesen inneren Buchhalter einfach zu entlassen.
Aber ist das nicht in der Praxis einfach Selbstbetrug? Wenn mir jemand wichtig ist, dann erhoffe ich mir doch unweigerlich, dass auch ich ihm wichtig bin?
Natürlich.
Wie soll ich diesen Wunsch nach Gegenseitigkeit einfach abschalten? Das klingt nach einer eiskalten, fast schon roboterhaften Art zu leben.
Hier müssen wir aber ganz messerscharf zwischen Hoffnung und Erwartung unterscheiden. Das ist wichtig. Du darfst dir durchaus wünschen, dass eine Beziehung auf Gegenseitigkeit beruht.
Okay, wünschen ist also erlaubt.
Ja, du darfst dich auch riesig freuen, wenn jemand dir Empathie entgegenbringt. Aber eine Erwartung ist viel härter und starrer als ein bloßer Wunsch.
Inwiefern?
Eine Erwartung ist eine Bedingung. Wenn du eine feste Erwartung hast, machst du deinen eigenen emotionalen Zustand, deinen inneren Frieden, komplett abhängig vom Verhalten einer anderen Person.
Ich gebe also die Kontrolle über meine eigenen Gefühle völlig aus der Hand.
Richtig, du wirst zum Passagier. Indem Winkler die Erwartung aus der Gleichung streicht, entkoppelt er deine Handlung von der Reaktion der restlichen Welt.
Er entkoppelt es? Lass mich das mal kurz durchdenken. Das bedeutet also, meine gute Tat, mein auf den anderen Eingehen, steht völlig autark für sich allein.
Ja.
Sie braucht keine Bestätigung von außen mehr, um gültig oder wertvoll zu sein.
Und genau das ist der absolute Kern der emotionalen Freiheit. Wenn du ohne Erwartung auf jemanden eingehst, wird deine Tat wirklich, wahrhaftig, bedingungslos.
Und wo es keine Bedingungen gibt, kann dieser unsichtbare Vertrag logischerweise auch nicht gebrochen werden.
Exakt. Es gibt keine Lücke mehr zwischen Realität und Erwartung, in der Enttäuschung überhaupt wachsen könnte.
Weil ich den Samen der Enttäuschung gar nicht erst gepflanzt habe.
So ist es. Der andere kann dich nicht mehr verletzen, indem er nicht so reagiert, wie du es dir in deinem Drehbuch ausgemalt hast, denn du hast seine Reaktion ja nie zur Voraussetzung für dein eigenes Handeln gemacht.
Das ist im Grunde eine radikale psychologische Trennung. Winkler zwingt uns hier, präzise zwischen dem zu unterscheiden, was wir kontrollieren können und dem, was wir schlichtweg loslassen müssen.
Das ist echtes stoisches Denken, ja?
Wir haben stets nur die absolute Kontrolle über unsere eigenen Handlungen, also darüber, ob wir versuchen, unseren eigenen Sender leiser zu drehen und wirklich zuzuhören. Das liegt zu 100% in unserer Hand. Aber die Reaktionen der anderen, ob sie dankbar sind, ob sie uns überhaupt bemerken, geschweige denn dasselbe tun, das liegt doch völlig außerhalb unseres Einflussbereichs. Daran unsere eigene Zufriedenheit zu knüpfen, ist eigentlich Wahnsinn, weil wir auf etwas wetten, das wir gar nicht steuern können.
Du machst dich damit, wie gesagt, zum Passagier im emotionalen Fahrzeug eines anderen. Und dieser Aphorismus von Winkler drückt dir ganz einfach das Lenkrad für dein eigenes Leben wieder in die Hand.
Wenn wir diese beiden Halbsätze jetzt mal zusammenfügen, also das aktive Zugeben und das Weglassen der Erwartungen, dann bauen wir uns durch Winklers Text eigentlich eine Art, Schutzpanzer für Gutmütige auf.
Ein Schutzpanzer für Gutmütige, ein sehr schönes Bild.
Ja, denk mal drüber nach. Die weiche Seite, das ständige Versuchen, auf andere einzugehen, erlaubt uns, menschlich, verbunden und empathisch zu bleiben. Wir stumpfen nicht emotional ab. Und der harte Panzer, diese radikale Erwartungslosigkeit, sorgt dafür, dass wir an unserer eigenen Weichheit nicht zerbrechen. Wir können geben, ohne auszubluten, weil wir eben nicht ständig nachschauen, ob der Kontostand der Gegenseitigkeit ausgeglichen ist.
Das Bild des Schutzpanzers trifft es wirklich hervorragend. Es schützt dich ja nicht davor, dass andere Menschen Fehler machen oder mal egoistisch sind. Denn das werden sie sein, so sind Menschen.
Leider ja.
Aber es schützt dich davor, dass ihr Egoismus deinen eigenen ethischen Kompass zerstört.
Also was bedeutet das alles für dich ganz konkret, wenn du uns gerade zuhörst? Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wie soll ich das morgen früh im Alltag konkret anwenden?
Das ist die wichtigste Frage, die Umsetzung.
Genau. Wenn ich im Büro sitze und der Kollege zum 100. Mal seine Arbeit auf mich abwälzt. Oder wenn ich in meiner Partnerschaft immer derjenige bin, der die schwierigen Gespräche initiiert. Sollen wir dann einfach lächeln und weitermachen?
In genau solchen Situationen offenbart sich die wahre Tiefe des Zitats. Das wirft nämlich eine wichtige Frage auf. Und zwingt dich zu einer extrem ehrlichen Selbstreflexion.
Welche Frage muss ich mir da stellen?
Du musst dich fragen, was ist eigentlich die echte Motivation hinter meinen Taten? Warum höre ich diesem Kollegen überhaupt noch zu? Warum initiiere ich das Gespräch in der Beziehung?
Okay, das tut weh.
Handeln wir nur nett, um eine Gegenleistung zu erzwingen? Agieren wir also wie emotionale Banker, die jetzt ihre Zinsen eintreiben wollen? Oder handeln wir so, weil es unserem eigenen, völlig unabhängigen Wertesystem entspricht?
Puh, das ist ein ziemlich unangenehmer Spiegel, den man sich da vorhält. Wenn ich merke, dass ich eigentlich nur zuhöre, damit der andere sich endlich verpflichtet fühlt, mir auch mal einen Gefallen zu tun, dann bin ich ja gar nicht der großzügige Empath, für den ich mich immer halte.
Nein, dann bist du eher ein Geschäftsmann.
Ich bin nur ein geschickter Händler, der jetzt wütend ist, weil sein Geschäftsmodell gerade nicht funktioniert.
Und genau aus diesem Händlerdasein holt Winkler dich heraus. Wenn du auf Menschen eingehst, weil du entschieden hast, dass du die Art Mensch sein möchtest, die zuhört, völlig unabhängig davon, wie chaotisch oder undankbar die Welt um dich herum gerade ist,
ja,
dann bist du plötzlich völlig unangreifbar. Es ist absolut kein zynischer Text, der uns sagt, ach, Menschen sind sowieso furchtbar, vertraue niemandem.
Das dachte ich anfangs.
Nein, es ist ein zutiefst befreiender und stärkender Text. Er gibt dir die Erlaubnis, dein bestes, empathischstes Selbst in die Welt zu tragen, ohne in ständiger Angst leben zu müssen, dass du nicht genug dafür belohnt wirst.
Es ist wirklich faszinierend, welche enorme Strecke wir heute zurückgelegt haben. Wir sind gestartet mit diesem simplen, unscheinbaren Zweizeiler aus der Versschmiede, der wie ein netter Spruch für zwischendurch wirkte.
Und wenn man die Schichten abträgt?
Genau, dann landen wir bei einem kompletten architektonischen Bauplan für emotionale Unabhängigkeit.
Es beweist eindrucksvoll, wie viel Gewicht Sprache haben kann, wenn jedes einzelne Wort gezielt platziert ist. Das Versuche als Schutz für Überlastung, das Eingehen als aktive, bewusste Entscheidung und schließlich die Streichung der Erwartung als absoluter Befreiungsschlag.
Was ist also der greifbare Schatz, den du aus dieser genauen Betrachtung für deinen Alltag mitnehmen kannst? Es ist die Erkenntnis, wie viel wertvolle Lebensenergie du sparst, wenn du diesen inneren Buchhalter endlich in den Ruhestand schickst.
Oh ja, das spart unglaublich viel Kraft.
Denk doch nur mal an die zahllosen Stunden, die wir damit verbringen, im stillen Kämmerlein zu sitzen und imaginäre Streitgespräche zu führen. Warum hat sie das nicht gesehen? Warum hat er sich nicht bedankt, wo ich mir doch so wahnsinnig viel Mühe gegeben habe?
Alles komplett verlorene Energie.
Eben. Wenn du das Konzept des Erwartens als festen Vertrag aufgibst, verhinderst du nicht nur Konflikte, du machst deine zwischenmenschlichen Beziehungen sofort viel leichter, viel luftiger.
Die Beziehungen atmen förmlich auf, weil dieses ständige Abwiegen und Bewerten der gegenseitigen Einsätze endlich aufhört. Du erlaubst den Menschen, so zu sein, wie sie nun mal sind, anstatt so, wie sie in deiner Erwartungshaltung eigentlich sein müssten.
Wir sind am Anfang unserer Überlegungen ja mit dem physikalischen Gesetz von Aktion und Reaktion gestartet. Dem Bedürfnis nach dem Greifbaren. Weißt du? Die Wand, die zurückdrückt.
Mhm.
Wir haben heute gesehen, dass die Psyche sich diesem einfachen Gesetz verweigert und dass der Versuch, es aufzuzwingen, uns eigentlich nur unglücklich macht.
Absolut.
Empathie einwirfst und unten zwingend Dankbarkeit herausfallen muss, dann gewinnst du deine Souveränität zurück.
Das ist schön zusammengefasst.
Du drückst gegen die Wand nicht, weil du erwartest, dass sie zurückdrückt, sondern einfach, weil das Drücken, das Zugewandtsein deiner eigenen Natur entspricht.
Und weißt du, bevor wir diese Analyse abschließen, möchte ich dir noch einen weiterführenden Gedanken mit auf den Weg geben. Ein Mechanismus, der paradoxerweise oft genau dann einsetzt, wenn man Winklers Rat wirklich tief innerlicht hat.
Ein paradoxer Effekt. Welcher Art?
Stell dir mal vor, du gehst ab heute auf dein Umfeld ein, ohne wirklich auch nur die geringste Gegenleistung zu erwarten. Du sendest deine Empathie völlig bedingungslos aus. Spüren die anderen diese erwartungsfreie Freiheit vielleicht unbewusst?
Das ist ein interessanter Gedanke.
Wenn wir Erwartungen haben, senden wir oft einen unsichtbaren, subtilen Druck aus. Wir beobachten den anderen ganz genau. Wann sagt er endlich Danke? Wann ist er dran?
Ja, man starrt den anderen quasi erwartungsvoll an.
Genau. Dieser Druck ist für das Gegenüber spürbar und erzeugt oft unbewussten Widerstand. Wenn dieser Druck durch deine neue Haltung aber plötzlich komplett wegfällt, führt dann nicht genau dieser Verzicht auf Erwartungen dazu, dass Menschen dir plötzlich von ganz alleine entgegenkommen?
Wahnsinn. Weil sie plötzlich den Raum haben, es freiwillig zu tun.
Richtig. Sie haben nicht mehr das Gefühl, eine emotionale Schuld abarbeiten zu müssen. Sie können aus freien Stücken geben.
Wow. Fällt der Druck weg, entsteht Raum für echte Freiwilligkeit. Das ist ein fantastischer Gedanke, den du morgen früh bei der allerersten Begegnung im Flur oder im Büro direkt für dich selbst im Alltag testen kannst.
Ein kleines Experiment für den Zuhörer.
Genau. Tritt einfach mal ohne den unsichtbaren Vertrag auf und schau, was passiert. Vielen Dank, dass du uns heute bei dieser tiefgehenden Betrachtung begleitet hast. Behalte deinen Empfänger auf Standby, richte ihn fein aus, aber zerreiß die Strichliste für die Gegenleistungen. Wir hören uns beim nächsten Mal.